Das war die Gruppe La Brass Banda mit dem Titel Autobahn.
Passend zum ersten Ferientag. Autobahn sind, denke ich, viele unterwegs. Vielleicht hören uns auch manche. Herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung des Stotterfunks hier im Freien Radio für Stuttgart. Frequenzen 99,2 MHz über Antenne und 102,1 MHz über Kabel oder auch im Internet zu finden unter www.freies-radio.de. Herzlich willkommen, ich bin nicht allein im Studio, ich freue mich, dass wir heute wieder so zahlreich sind. Mein Name ist Simon Kinzle und ich begrüße mit mir am Mikrofon am Tisch.
Mein Name ist Anja Frei und ich freue mich, heute wieder hier sein zu dürfen.
Und an den Reglern haben wir heute ein größeres Team. Wir teilen uns die Sendung ein bisschen auf und da darf ich folgende Personen begrüßen.
Hier ist Michael an den Reglern, die in der ersten Stunde und in der zweiten Stunde haben wir
Frank, ich mache die zweite Stunde. Guten Abend, hallo.
Und im Hintergrund noch ein bisschen der Michael Reichert und der ist auch dabei, freut sich heute wieder und wir machen sicher eine abwechslungsreiche Radiosendung für euch da draußen heute.
Wir haben heute drei Themenblöcke, die wir behandeln. Der erste Themenblock, der uns jetzt so die nächste dreiviertel Stunde ungefähr beschäftigen wird, ist überschrieben mit Leben als stotternder Mensch in einem nicht stotternden Umfeld. Wir berichten aus eigenen Erfahrungen, aber hören auch Meinungen, die uns beobachten von außen. Der zweite Themenblock wird sein Leben vor, nach oder in der Selbsthilfe. Also wir alle sind Mitglieder der Stotter-Selbsthilfegruppe Stuttgart. Aber es gibt auch ein Leben vor Selbsthilfe. Und teilweise von uns kommen auch nicht mehr ganz regelmäßig, also auch schon nach der Selbsthilfe. Das wollen wir einfach auch beleuchten. Und der dritte Themenblock wird sein Informationen, kurze Informationen zum Kongress in Heidelberg, zur nächsten Sendung und ein ganz kurzer Ausblick auf das nächste halbe Jahr in unserer Gruppe. Und nun starten wir mit guter Musik.
Der nächste Titel wird von Tina Turner sein, aus den 70er Jahren, Nordbush, Simi, City Limit.
Genau, heute geht es im ersten Themenblock, wie schon angekündigt, um das Leben als stotternder Mensch in einem nicht stotternden Umfeld. Zuerst mal die Frage an die Runde, an die Gesprächspartner, die hier im Studio sind. Was denke ich selber von mir? Wie verhalte ich mich in einem nicht stotternden Umfeld? Das begegnet uns ja alltäglich im Beruf, in der Familie, im Verein, bei der Ausübung vom Hobby vielleicht, in der Verwandtschaft. Wie sehe ich mich selber oder beobachte ich mich selber? Verhalte ich mich anders oder wie verhalte ich mich in einem Umfeld, das nicht stottert?
Also ich kann nur von mir sagen, es ist für mich ein Unterschied, ob das Umfeld weiß, dass ich stottere oder ob das Umfeld nicht weiß, dass ich stottere. Wenn es zum Beispiel weiß, dass ich stottere, dann bin ich ganz entspannt und stotter halt so vor mich her, sag ich jetzt mal. Und wenn das Umfeld nicht weiß, dass ich stottere, dann erkläre ich mich manchmal, aber manchmal erkläre ich mich nicht und lasse es halt einfach laufen.
Und was beobachtest du da konkret an dir, dass du zurückhaltender bist oder dich ganz anders verhältst?
Das kann ich jetzt von außen, von mir jetzt zurückhalten, bin ich eigentlich nie. Aber also ich hoffe doch nicht, dass ich da irgendwas anders mache.
Wenn ich jetzt fragen darf, spürst du mehr Druck, wenn du jetzt im Umfeld bist, wo die auch nicht wissen, dass du stotterst, vielleicht im Beruf?
Kommt immer auf die Situation drauf an, ob sie jetzt stressig ist oder ob sie eher entspannt ist. Aber da verspürt man schon so einen gewissen Druck, dass man im kurzen Zeitraum viel sagen muss und dann klappt es meistens eh immer nicht.
Okay, hast du denn den Drang, sage ich jetzt mal, das dann auch zu ändern, also sie über Stottern zu informieren, dass du stotterst, dass der Druck weg ist?
Manchmal ja, aber manchmal geht's einfach nicht. Aus Zeitgründen. Man kann sich nicht immer erklären. Und ich will mich auch nicht immer erklären müssen.
Haben andere auch so Beobachtungen gemacht? Frank oder Michael?
Also ich will mich auch nicht immer erklären müssen. Ich spreche halt darüber, wenn es die Situation ergibt, einfach, wenn ich gefragt werde. Oder wenn ich so einen starken Block habe, dass ich nicht anders kann, als mich erklären zu müssen.
Okay. Und habt ihr beobachtet, wie andere, die jetzt nicht wissen, dass ihr stottert, auf euer Stottern reagieren?
Es gibt manchmal Gesichtsentgleisung, sag ich mal. Und manchmal, also es gibt auch viele Menschen, die das einfach akzeptieren und jetzt ganz normal schauen. Aber manchmal, da sieht man in die Gesichter einige Fragezeichen, sag ich mal.
Okay. So, ich von mir selber kann sagen, mir geht's ähnlich, wie schon beschrieben wurde, also dass ich mich schon anders verhalte, also jetzt gerade, wenn ich heute hier bin oder in der Selbsthilfe oder Gruppe oder beim Umfeld, wo auch andere Schulter dabei sind oder bei Leuten, die es wissen, dann bin ich ungezwungen, dann bin ich freier, dann spüre ich auch nicht den Druck, möglichst gut reden zu müssen, obwohl ich mir den Druck ja im Prinzip selber mache. Aber so, das gehört auch ein Stück weit zu einer Therapie oder so dazu, dass man andere lernt zu beobachten, wie reagieren sie auf mich. Also das bekannteste Beispiel, man geht in einen Bäckerladen, stottert absichtlich extra stark und beobachtet die Verkäuferin, wie sie auf mich reagiert. Und da macht man schon ganz, ganz interessante Beobachtungen. Also kann man einfach zusammenfassen zu der ersten Frage, dass wir uns anders verhalten, aber im Prinzip wir selber dafür verantwortlich sind, weil wir möglichst uns nicht verstecken wollen, aber möglichst den Druck uns selber aufbauen. Möchte jemand zu dieser ersten Frage noch was sagen sonst?
Ja, also gerade auch zu diesem Thema, dass wir uns selber Druck aufbauen, allgemein und ich persönlich möchte schon sagen, dass ich auch zu denjenigen gehöre, die erstmal ihr Stottern verstecken wollen. Also es ist mir erstmal unangenehm. Sei es jetzt im Bäckerladen oder in der Schlange irgendwo an der Kasse, wo ich dann eben gezwungen bin zu sprechen. In früheren Jahren war es mir noch mehr unangenehm, stotternd nach dem zu verlangen, was ich wollte. Inzwischen weiß ich, es ist besser zu stottern als zu schweigen. Aber eine der großen Mauern war doch in meinem Kopf. Nicht, dass es dann eben auch zu Sprechvermeiden führt. Oder auch in der Gruppe, auch da ist bei mir die Sprechangst besonders groß. Und die Tendenz war früher so, dass ich dann lieber geschwiegen habe und ein starkes Vermeidungsverhalten hatte, um mich nicht als Stotternden erkennen zu geben.
Wir spielen gleich Musik und sind gleich zurück.
Der nächste Titel ist von Zweiraumwohnung. Wir sind die anderen.
Schönen guten Tag. Nur haben wir am Telefon die Steffi und ich werde mich mit der Steffi ein bisschen unterhalten. Sie ist die Frau vom Simon, der ja auch heute bei uns im Studio ist. Und hörst du mich, Steffi?
Ja, hallo.
Ah, hallo. Also mich würde interessieren, du als nicht Dotterne, wie du den Simon kennengelernt hast und wie du reagiert hast, als du gemerkt hast, dass der Simon stottert.
Also wir haben uns kennengelernt, wir machen beide Jugendarbeit in der evangelischen Kirche und darüber haben wir uns kennengelernt. Als ich gemerkt habe, dass er Simon stottert, war das eigentlich überhaupt kein Problem für mich. Also wir haben das dann irgendwann mal thematisiert, dass er stottert, aber das war für mich nie ein großartiges Thema.
Ja, genau, genau richtig hast du es gemacht, instinktiv sozusagen richtig. Und du kennst uns ja, also wir kennen uns ja von Weihnachtsfeiern und Sommerfesten, glaube ich schon. Und erkennst du bei uns, dass wir uns in irgendwelchen Situationen vielleicht anders verhalten, ob jetzt jemand betroffen ist oder nicht? Hast du an uns irgendwas gemerkt? Weil ich finde es für mich immer schwierig, das zu sagen.
Also ich merke an euch überhaupt keinen Unterschied im Verhalten oder so. Natürlich ist es hin und wieder so, dass es bei euch manchmal länger dauert, bis manche Wörter rauskommen. Aber ich meine, der Simon hat ja davor auch mir schon gesagt, dass es Menschen gibt, die stärker stottern und welche, die weniger stark stottern. Und dass man da einfach ja ganz normal mit den Leuten umgehen soll und einfach warten soll, bis sie vollends ausgesprochen haben. Und von daher, das macht mir von daher auch, also macht mir nichts aus, da warte ich halt. Ich glaube, da bin ich halt mittlerweile auch durch euch sensibilisiert, dass man so manche kennt, die, wie gesagt, mehr, bisschen mehr stottern, aber ansonsten seid ihr ja völlig normale Menschen, mit denen man sich ganz normal über alle Themen unterhalten kann und genauso viel Spaß hat mit, wie mit alle anderen Menschen auch, ja.
Hast du denn dir selber was beobachtet, dass du dein Verhalten änderst, wenn du mit jemand sprichst, der stottert, oder mit jemand oder hörst, dass jemand stottert, wenn du auch nicht direkt was mit ihm zu tun hast?
An sich nicht. Also mir fällt dann halt auf, okay, er stottert, dann lasse ich ihn halt in aller Ruhe ausreden. Also egal, ob ich den jetzt neu kennenlerne oder vielleicht schon länger kenne. Ja.
Genau. Und dann würde mich noch interessieren, der Simon hat vorhin erzählt, dass du Personalreferentin bist und dass du jemanden zum Vorstellungsgespräch hattest, der auch gestottert hat. Hat derjenige vorher in der Bewerbung schon geschrieben, dass er stottert, und wie hast du reagiert? Hast du ihm gleich gesagt, dass du jemanden kennst, oder wie ist das Gespräch so abgelaufen?
Also derjenige, der sich bei uns beworben hat, hat zuerst angerufen, um sich über die Stelle zu informieren. Und da habe ich natürlich gleich am Telefon gemerkt, dass er gestottert hat. Also da war der ein oder andere Block dabei, oder er hat einfach, ja, wie gesagt, hat halt stärker gestottert. Und dann habe ich gleich schon gemerkt, ah, okay, der stottert halt. Und dann kam die Bewerbung, da war es natürlich nicht offensichtlich, dass er stottert. Und er hat es auch im Vorstellungsgespräch jetzt nicht thematisiert. Also er ist damit ganz normal umgegangen einfach.
Und wurde er eingestellt?
Er wurde eingestellt, ja.
Super, super, super.
Also von daher, da war die Qualifikation ausgebend, und ob der stottert oder nicht, das war uns dann da zweitrangig, weil er einfach auch sehr, sehr souverän damit umgegangen ist. Also er hat sich trotzdem im Vorstellungsgespräch ganz normal gegeben, und wenn er halt gestottert hat, dann hat er halt gestottert. Also der eine stottert und der andere hat irgendeinen anderen Tick, auf gut Deutsch.
Genau, so sollte man reagieren. Du hast alles richtig gemacht, Steffi. Und ich finde es schön, wie du mit uns umgibst, dass du uns die Möglichkeit gibst, dass wir so lange reden dürfen, wie wir Zeit haben. Und das ist richtig schön. Der Simon möchte noch was sagen?
Eine Frage, die mich interessiert. Stell dir vor, du bist unter Zeitdruck. Und aber jemand, der stottert, oder ich, möchte ich aber was sagen. Mhm. Jetzt, wie kommst du aus der Situation raus, ohne dass er sich abgewürgt fühlt?
Also, okay, ich so extrem wenig Zeit haben, dass sich da irgendjemand auf den Schlips dreht oder sonst irgendwas. Also ich finde, so viel Zeit muss man haben, dass jemand zumindest in Ruhe noch seinen Satz aussprechen kann.
Also ich kann nur eine Geschichte aus meinem Privatleben, mein Sohn, der stottert ja auch und wir mussten eine Straßenbahn kriegen und er wollte mir was erzählen und hat in dem Moment so stark gestottert und dann sage ich, du, heb dir den Satz auf, wir müssen jetzt wirklich los und dann erzählst du mir in Ruhe in der Straßenbahn und weil wir waren so spät dran und dann hat er es mir in der Straßenbahn erzählt und er hat gesagt, es ist nicht schlimm, dass du das jetzt gemacht hast, Mama. Also man muss halt in der Situation immer schauen, dass man irgendwie rauskommt, dass man dem anderen auch nicht bloßstellt. Ja, genau.
Ja.
Simon, hast du noch eine Frage? Oder ich finde es sehr schön, dass du dich bereit erklärt hast, auch sehr persönliche Fragen beantwortet hast. Ich hoffe, es war in Ordnung für dich und ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
Dankeschön, ich wünsche euch noch eine tolle Sendung.
Ja. Bis Tschüss. Bald.
Dankeschön. Tschüss.
Das war der Titel Aisha von Shep Khaled.
Wir sind zurück. Nochmal zu diesem Thema Leben als stotternder Mensch in einem nicht stotternden Umfeld. Wir wollen jetzt nochmal zwei Bereiche ganz kurz betrachten. Einmal den Beruf und dann auch Hobby oder auch Verein. Im Beruf, es gibt Berufe, da redet man viel, es gibt Berufe, da redet man relativ wenig. Also ich zum Beispiel bin jetzt in einem Job, wo so viel per E-Mail geht, aber meine Kollegen meinen, dass ich sehr viel telefoniere, kommt mir jetzt nicht so viel vor. Also das heißt, ich kann mich da im Prinzip nicht verstecken. Hab's aber jetzt auch noch nicht für nötig befunden, da jetzt das großartig zu thematisieren. Auch meine Kollegen wissen es jetzt nicht explizit, also mein Chef weiß es, mein Vorgesetzter. Meine Kollegen habe ich das Thema jetzt auch noch nicht thematisiert, weil ich eigentlich seit ich dort arbeite relativ flüssig bin. Wenn es für mich zur Belastung werden würde, dann würde ich es schon thematisieren. Welche Erfahrungen hast du gemacht, Anja, im Beruf, im Umgang mit Kollegen? Gibt es da irgendwas, was dir jetzt auffällt, dass, ich denke, ein paar Wissens vielleicht netter. Wie ist es bei dir im Job?
Also ich habe auch einen Beruf, wo ich sehr, sehr viel reden muss. Und ich bin jetzt keiner, der vermeidet. Ich tue eher frei wegstottern, sage ich jetzt mal. Und wenn es passiert, passiert es halt. Und wenn nicht, dann nicht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Azubi habe, der den ganzen Tag bei mir ist und ich ihm was erklären muss, dann sage ich ihm das schon am Anfang. Weil der Azubi denkt, ich überlege und will mir helfen. Das kam auch schon vor und will das Wort denn für mich sagen, weil es ihm nicht klar war, dass ich stottere, sondern dass ich das Wort nicht finde, weil es mir nicht einfällt. Und dann erkläre ich dem Azubi, dass ich stottere und dass ich das Wort alleine sagen möchte und dann ist das Thema gegessen. Also dann ist es vom Tisch und im privaten Umfeld, unsere Jungs spielen Fußball. Und mein Sohn, der eine, der stottert auch und im Fußball, da kann er so sein, wie er ist. Da ist die Sprache nicht im Vordergrund, sondern da ist es wichtig, ob er jetzt gut Fußball spielt oder nicht. Und nicht, ob er jetzt gut reden kann oder nicht. Und ich finde, es ist auch schön, wenn man so ein, wie wir jetzt hier in der Selbsthilfe, so ein Umfeld hat, wo es egal ist, wie man jetzt spricht. Und für ihn ist es der Fußball. Und im Fußball lebt er auch auf. Der hat doch nicht so eine starke Symptomatik im Fußball.
Gut, es kann damit zusammenhängen, dass er da in einer Rolle drin ist und der Fußball jetzt für ihn in dem Moment wichtiger ist, wie jetzt, dass er gar nicht mehr so auch auf seine Sprache achtet. Und dass das vielleicht auch ein Effekt ist, der dann die Sprache verflüssigt, weil man damit auch so oft dran denkt und nämlich dran denkt, ich muss gut sein, ich muss gut reden. Die anderen wollen nicht hören, dass ich stottere. Vielleicht ist das auch noch ein Effekt, der dann einfach auch noch dazukommt. Vielen Dank, Anja. Gibt es noch andere Anekdoten aus dem Alltag oder aus dem Hobby oder aus dem Verein, wo ihr so eine Situation kurz umreißen könnt, wie es euch da ging oder was ihr erlebt habt?
Ja, was ich da noch dazu anmerken kann. Ich bin einmal in der Woche in einem Gitarrenunterricht und ich muss dazu sagen, ich fühle mich dort in der Gruppe sehr wohl. Es ist ein Gitarrenchor von 15 Leuten und wir üben dann in Vierergruppen und zweimal im Jahr treten wir dann öffentlich auf. Und ich fühle mich dort so wohl, dass das Sprechen dort gar nicht angstbesetzt ist, wie ich es in vielen anderen Situationen erlebe bei mir. Und dann geht es um die Noten, um das gemeinsame Zusammenspielen. Und dort ist das Stottern gar kein Thema. Ich glaube schon fast, dass viele gar nicht mitbekommen haben, dass ich vom Stottern betroffen bin.
Okay, ich kann noch was von einem Bekannten erzählen, der mir das auch mal erzählt hat. Also Sportverein, Handball, ziemlich intensiv. Aber im Prinzip gab es wirklich Kameraden, die ihn jahrelang kannten und eigentlich gar nicht gemerkt haben, dass er stottert. Und dann waren es mal auf dem Geburtstag zusammen, keine Ahnung, und dann hat er halt gewisse Symptome gehabt und die haben gesagt, hey, was ist mit dir los, so kenne ich dich gar nicht, und dann erst gemerkt haben, also das heißt auch dieses Rollenverhalten, gerade im Handball ist vielleicht noch ein bisschen intensiver wie im Fußball, dass man einfach miteinander reden muss und kommunizieren muss und dass dieser Effekt eintritt, den wir vorher schon beim Anja ihrem Sohn gehört haben. Also ich selber habe die Erfahrung gemacht, im Freien oder im Hobby, es ist doch intensiver und also ich verhalte mich da auch so, wie Anja vorher schon erzählt hat, im Beruf, wenn man da häufiger und auch länger und intensiver mit jemand zu tun hat, dann handhabe ich es auch so, dass ich darüber rede, dass ich das thematisiere, weil es auch ein persönlicherer Rahmen ist wie jetzt im Beruf, wo man auch natürlich jeden Tag mit den gleichen Kollegen teilweise zusammenarbeitet, aber da ist Hobby oder Verein für mich noch was anderes, wo intensiv ist, und da versuche ich das dann schon auch zu thematisieren. Es ist ja ein Stück weit auch ein Zeichen der, ich sag mal, der Wertschätzung, dass man jemand sowas Persönliches auch sagt oder anvertraut, aber auch um da keine Barriere irgendwie zwischen sich zu haben, dass man einfach so sein kann, wie man ist, und dass der andere Bescheid weiß und sich nicht wundert, warum ich jetzt plötzlich im Gespräch zum Beispiel einen Block habe oder mich komisch verhalte oder eine Grimasse ziehe, wie auch immer. So handhabe ich das und ich fahre damit eigentlich relativ gut.
Und wenn man mit wem man jetzt zum Beispiel befreundet ist oder lange zusammenarbeitet, wenn man demjenigen das sagt, dann ist bei einem selber auch so der Druck raus und dann funktioniert es einfach viel besser, als wenn man nicht sagen würde.
Dem kann ich auch der Anja zustimmen, nicht? Wenn man selber so tut, wenn man selber jetzt mit Symptomen spricht und stottert und so tut, als wäre nichts, und der andere merkt das trotzdem und dann tun beide so, als wäre nichts, das ist dann irgendwie schräg, ne? Und dann ist es doch besser, man outet sich und sagt, warum man so spricht und dass das eben ein Teil von einem ist. Und dann kann auch der andere damit besser umgehen, wie wenn man sich auch selber versteckt und der andere versteht es nicht. Was hat denn der, warum hakt es bei ihm dauernd, ne? So, ja.
Wir haben einen kurzen Musikblock mit zwei Liedern. Und schwenken dann auf das andere Thema um. Wir könnten hier noch länger drüber reden, aber wir wollen heute nur mal so auch grob einfach anreißen und einfach ein paar Input und ein paar Informationen geben. Nach der Musik dann das Thema Leben vor, nach und in der Selbsthilfe, einfach Erfahrungen, die wir gemacht haben und wie wir uns auch selber sehen.
Der nächste Titel heißt Wolken ziehen vorbei von Zweiraumwohnung.
Hallo, herzlich willkommen zurück im Stotterfunk, im Freien Radio für Stuttgart. Zweiter Themenblock heute Abend. Wir wollen einfach ein bisschen draufschauen auf das Leben vor, nach oder in der Selbsthilfe. Wir haben alle ein Leben vor der Selbsthilfe, ein Leben in der Selbsthilfe und teilweise auch danach schon oder hatten danach schon. Das umschreibt für mich so drei Lebensbereiche, dieses Vor-, In- und Nach der Selbsthilfe. Und so wollen wir das auch durchgehen, vor der Selbsthilfe. Wie ging es mir vor der Selbsthilfe mit mir selber, mit meinem Stottern? Wie kam ich zu Kontakt zur Selbsthilfe? Und vielleicht etwas provokant gefragt, wer war ich? War ich der gleiche als Person? Ganz klar, aber habe ich mich verändert, seit ich in der Selbsthilfe war? Vielleicht so mal als Anfang dieser Fragenblock. Anja sitzt mir gegenüber. Frag einfach mal Anja gleich.
Ich komme ursprünglich aus Berlin und ich weiß nicht genau, wann ich das erste Mal in die Selbsthilfe gegangen bin. Ich glaube, es war so mit 17, 18, da war ich gerade in der Schule, auf einer Gesamtschule in Berlin und wollte mein Abitur machen, weil ich nach der 10. Klasse keine Ausbildungsstelle gefunden habe und habe gedacht, okay, jetzt musst du ein bisschen was tun an dem Stottern und bin dann zur Selbsthilfe gegangen. Die haben sich mal getroffen in der Nähe, wo ich gewohnt habe und bin dann mal zuerst da so drumherum geschlichen, wo sich getroffen haben und gesagt, okay, beim nächsten Mal gehst rein und naja, die sehen ja gar nicht so schlecht aus und eigentlich ja ganz nett und bin dann wieder gegangen und beim nächsten Mal bin ich dann rein und wir wissen alle, wie es beim ersten Mal war. Man hat das Herz hing in der Hosen Tasche, also schlimmer Moment, aber danach ging es mir einfach gut und befreit, weil ich was gemacht habe, was ich vorher nicht mir zugetraut hätte und es war danach nicht mehr so schlimm. Und so verfahre ich heute auch, dass ich Sachen mache, die ich mir vorher nicht zutraue und wenn ich das dann gemacht habe, dann geht es mir einfach viel besser. Und manchmal ist die Selbsthilfe nicht so wichtig, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber manchmal ist im Leben was wichtiger, wo wir die drei Kinder bekommen haben, war ich einige Jahre auch nicht in der Selbsthilfe, weil ich für die Kinder da gewesen bin, aber das war schon zu viel.
Genau. Sehr gutes Gespür für die Situation. Möchte jemand anders noch was so zu seinem Sein vor der Selbsthilfe erzählen?
Also ich möchte auch mal was dazu sagen. Ja, bei mir war das so, ich war vor der Selbsthilfe schon sehr gehandicapt, hatte allerdings den Vorteil, den Weg in die Selbsthilfe zu finden über meine Schulkameraden. Also ich war nicht der einzige Stotternde in der Klasse, sondern ich hatte noch zwei Kameraden aus meiner Klasse, die auch gestottert haben, lustigerweise. Und dadurch war mir dieser Übergang, der gleitende Übergang von dem Stottererleben in die Selbsthilfe eigentlich relativ einfach. Ist also verhältnismäßig einfach vonstatten gegangen. Also ich habe mich da nicht irgendwie geniert, dass ich da jetzt in die Selbsthilfegruppe ging, weil ich ja diese Schulkameraden auch schon hatte, die gestottert haben, und wenn wir uns unterhalten haben, haben wir auch mal über Stottern schon gesprochen, und dann war ich das eigentlich schon gewohnt, dass es auch andere gibt, die betroffen sind von der Thematik.
Und bist du in die Gruppe gegangen oder hast du Kontakt gekriegt, weil die anderen gegangen sind, oder gab es einen Punkt, wo du gesagt hast, so geht's nicht weiter, oder gab es ein Erlebnis?
Die anderen sind eigentlich gar nicht gegangen. Ich habe dann auch den Kontakt ein bisschen verloren zu denen. Die haben da ihre Schiene gefahren, sage ich mal. Ich weiß gar nicht, was die gemacht haben. Die waren, glaube ich, beim Logopäden. Und die haben sich aber nicht so dafür interessiert. Ich war damals im GOI, sage ich mal, auf dem Land. Da gab es keine so Selbsthilfe-Szene oder sowas. In der näheren Umgebung war vielleicht Tübingen als Anlaufmöglichkeit und dann halt Stuttgart. Und ich bin dann eben nach Stuttgart, weil ich in Sindelfingen war in der Ausbildung. Aber ich glaube, die anderen haben das gar nicht so thematisiert und haben da nichts draus gemacht. Die haben da ihren eigenen Weg eingeschlagen.
Vielen Dank, Frank, für deine Geschichte vor Selbsthilfe. Michael hat auch noch...
Ich kann auch noch mal dazu anmerken, durch die Selbsthilfe bin ich bin ich mir dadurch auch bin ich mir dazu aufgerufen, an mir selbst zu arbeiten. Also es gab mir dadurch, dass ich euch kennengelernt habe und gesehen habe, wie ihr an euch arbeitet und jeder für sich seinen Weg sucht, war das mir schon auch Vorbild, mal entsprechend nochmal näher anzuschauen und mein Verhalten auch dazu. Es war vorher, war's, ich gehe durchs Leben und habe einen Stein im Schuh und habe mir den aber nie genau angeschaut. Es war jetzt nicht so, dass es mich ausgebremst hat oder mich ganz behindert hat, aber es hat mich schon eingeschränkt. Und dadurch, dass ich jetzt eben mit euch in der Selbsthilfe arbeite, gucke ich mir das nochmal genauer an und kann das dann auch besser lösen. Und ich bin einfach dankbar, dass es euch gibt und dass wir heute zum Beispiel diese Sendung gemeinsam machen können.
Ja, jetzt melde ich mich auch mal zu Wort. Der Michael ist hier nochmal. Ich habe die erste Dreiviertelstunde die Kollegen irritiert mit Videokamera und Fotoapparat, weil wir an einem Vortrag arbeiten für einen Bundeskongress, über den wir nachher nochmal was erzählen werden. Und ich bin, glaube ich, das Jüngste, also nicht an Alter, sondern an Zugehörigkeitsjahren in der Selbsthilfe hier. Ich bin seit 5 Jahren etwa da, also ich habe eine lange Phase vor der Selbsthilfe. Und bei mir war das so, wie der Michael gerade sehr schön beschrieben hat. Ich habe mein Leben so drumherum organisiert, mehr oder weniger. Ich habe gewusst, ich habe Sprachfehler, ich kann manches nicht, habe meine Berufswahl danach ausgerichtet. Wobei sich heute aufzeigt, dass das Blödsinn ist. Man muss in jedem Beruf sprechen. Und habe mein Leben drumherum organisiert. Habe früh niemand angerufen, habe mich anders verabredet auf dem Schulhof für den Nachmittag. Wenn sich die anderen dann angerufen haben und was anderes ausgemacht haben, war ich halt dann alleine und lauter solche Geschichten. Und ich hatte vor 5 Jahren etwa, glaube ich, nachrechnen, eine Veränderung in meinem Privatleben und habe dann gedacht, ich will nochmal hinschauen und habe dann im Internet geguckt, wann sich denn die Selbsthilfe trifft, habe dann dort mal angerufen, habe den Frank an der Strippe gehabt. Das war im Juni, der hat mir dann gesagt, zum Glück damals, oh, wir machen jetzt erstmal Ferien, das geht erst im September weiter. Habe innerlich aufgeatmet, dachte, ah, habe ich noch bis September Zeit, dorthin zu gehen. Und war dann im September wirklich da, war eine halbe Stunde vorher da, bin unten auf und ab gelaufen und hatte die Hosen voll bis zum Anschlag. Wir hatten dann gleich einen Vivo-Abend, das heißt, wir waren gleich draußen, haben Leute angesprochen über unser Sprechen. Und also gleich den Hammer zu Anfang. Und ich bin trotzdem noch da, weil ich gemerkt habe, dass es einfach was bringt, wenn man sich mit anderen gemeinsam auseinandersetzt, austauscht und dann verliert das Ding auch seinen Schrecken oder einen großen Anteil seines Schreckens. Das ist immer noch da, es geht auch wahrscheinlich nicht mehr weg. Aber der Schrecken, den es verbreitet, der wird immer kleiner und da freue ich mich dran und deshalb bin ich auch immer noch da.
Und ich bin froh, dass du noch da bist, weil das weiß ich, ich war verantwortlich für den Abend. Ich stand im Stau, eine Viertelstunde zu spät, kam da rein, habe sofort das Thema angefangen und einer schreckte, den kannte ich nicht. Ich bin das erste Mal da, erklär mal, was das ist. Ich habe daraus gelernt, wir sind immer noch, Michael ist nach wie vor dabei, da bin ich froh, aber das ist so ein einschneidendes Erlebnis, das ich mit dem Anfang von Michael verbinde. Genau, mein Leben vor der Selbsthilfe, man hat sich irgendwie arrangiert, man hat sein Leben aufgebaut, bestand aus, umgehen, vermeiden, ja, aber auch, also ich, für mich, würde man sagen, ich war schüchtern, ich war sehr zurückhaltend, habe wirklich auch teilweise andere für mich anrufen lassen, habe andere für mich reden lassen, habe oft auch zu manchen Sachen geschwiegen und ja, ich war dann auch viel allein, also ein bisschen Einzelgänger und also mein Erlebnis, wie ich zur Selbsthilfe kam, habe ich glaube schon ein paar Mal erzählt, ich war daheim, habe Fernsehen geschaut, was ich viel getan habe, weil ich alleine war. Da kam eine Sendung auf einem Privatsender zu diesem Thema mit einer Methode, die umstritten ist nach wie vor. Del Ferro, man kann es ja sagen. Und oh wow, der also das sind dann Szenen gezeigt worden, Videoaufnahmen vom davor und danach. Dachte ich, beeindruckend, das ist mein Ding. Will ich auch wissen, habe ein bisschen im Internet recherchiert und habe dann, ein Bekannter hat dann irgendwie zeitgleich oder in diesem Zeitraum meine Mutter angesprochen, also einer, der in die selbische Gruppe nach Stuttgart schon ging. Ich habe gar nicht gewusst, dass es sowas gibt, irgendwie, weil ich mich nie intensiv damit befasst habe. Und irgendwie kam es dann zeitgleich, ja, in der Gruppe gibt es zwei Leute, die in Amsterdam waren bei Del Ferro. Da kann ich mich informieren. Einer ist total überzeugt, auch heute noch. Und der andere ist eher ein bisschen skeptisch, weil es halt keine Langzeitwirkung hat. Dann habe ich gesagt, super, passt, gehe ich hin. Natürlich auch mit diesem mulmigen Gefühl, Selbsthilfe, negativ, was sind das für Leute, wie kommst du da rein? Aber es ist ganz anders, also traut euch. Wir reden nach einer Musik weiter.
Jetzt kommt der Titel von Patti Smith, After the Gold Rush.
Herzlich willkommen zurück auch zur zweiten Stunde Stotterfunk im Freien Radio von Stuttgart.
Auf 99,2 über Antenne und 100. über Internet www.freies-radio.de
und 102,1 übers Kabel natürlich.
Gemeinsam sind wir stark. Sehr gut. Wunderbar, wir beschäftigen uns mit dem Leben nach oder vor, nach oder in der Selbsthilfe. Wir haben jetzt erzählt, wie wir zur Selbsthilfe kamen, wie es uns davor erging und wollen jetzt ein bisschen reflektieren und auch erzählen und Anregungen geben, wie es uns in der Selbsthilfe geht. Also wir haben gehört, wie wir zur Selbsthilfe kamen und jetzt aber die Frage in die Runde, wie geht es euch in der Selbsthilfe? Anja.
Dann fange ich einfach mal an. Also mir persönlich gibt die Selbsthilfe sehr, sehr, sehr viel. Ich habe jetzt nicht so eine Stapel Symptomatik. Das hat sich dadurch auch gebessert, weil ich in die Selbsthilfe gegangen bin. Aber die Selbsthilfe bringt mir sehr, sehr, sehr viel. Ich möchte anderen zeigen, wie es geht, wie sie damit umgehen, an anderen Betroffenen Gedenkanstöße geben. Und durch die Arbeit der Ansprechpartnerin muss ich auch nach außen diverse Sachen, ich muss telefonieren, ich kann mich nicht verstecken, ich werde angerufen, ich tue gewisse Sachen organisieren. Es macht mir sehr, sehr viel Spaß und gibt mir auch sehr, sehr viel.
Ja, mache ich weiter. Der Michael nochmal. Mir gibt die Selbsthilfe auch sehr viel, weil mir am Anfang zumindest wichtig war, einen Austausch zu haben mit anderen Betroffenen. Und durch den Austausch, hatte ich vorher schon mal gesagt, verliert das Schrecken eben seine Größe. Mir war es früher unangenehm, wenn mich jemand auf meinen Stottern angesprochen hatte. Mittlerweile kann ich da sehr souverän damit umgehen, beim Einkaufen oder am Arbeitsplatz oder wann auch immer. Und das ist das, worauf, denke ich, auch ankommt. Das ist, meine ich, so, dass im Erwachsenenalter das Stottern nicht mehr heilbar ist, zumindest nicht die Regel ist, dass es heilbar ist. Es mag Ausnahmen geben, aber man sagt, es ist im Erwachsenenalter nicht mehr heilbar. Aber was heilbar ist, auf jeden Fall, ist die Angst vor dem Stottern oder die Angst, sich sozial zu isolieren wegen seinem Stottern oder manches nicht zu machen, weil man stottert. Ich meine, wir machen hier Radio, obwohl wir stottern. Und das ist ja schon mal ein Weg oder ein Wink für alle da draußen, die mit einem Problem oder mit einem Fehler oder einem Handicap oder wie immer man es nennen will, leben. Es gibt immer einen Weg, damit zu leben. Das große Wort heißt Annahme. Und wir hatten mal sogar einen Radiomoderator von einem anderen Radiosender in Dresden hier, der hatte gesagt, er wollte lernen, seinen Stottern zu lieben. Das geht mir ein bisschen zu weit. So weit bin ich noch nicht, so weit werde ich auch nie werden wahrscheinlich. Aber der Weg dorthin, also einfach, man weiß, man also es bringt ja nichts, es irgendwie zu ignorieren. Es ist einfach ein Teil von unserem Leben. Und wer uns mag uns damit oder er mag uns eben nicht. Und es bringt nichts, das zu ignorieren oder zu verdrängen oder versuchen, das im anderen Gespräch, das der andere nicht merkt oder nicht hört. Wobei wir alle natürlich versucht sind, so zu agieren, am Anfang zumindest in der neuen fremden Gesellschaft. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Mir gefällt an der Selbsthilfe der Austausch mit anderen. mir gefällt, dass ich mich wieder auf mein Ding ein bisschen auch runterreflektieren muss und kann und darf und es anschauen darf. Und mir gefällt der Austausch, mir gefällt das, was wir hier gemeinsam machen. Wir machen ja Gruppenabende alle zwei Wochen, wir machen Weihnachtsfeiern, Sommerfeste, In-Vivo-Aktionen, Kinoabende, alles Mögliche. Also es ist nicht so, dass wir im Kreis sitzen und uns in den Armen liegen und uns gegenseitig anheulen, sondern wir sind aktiv und mit Freude dabei. Und das ist das, was mir hier sehr viel bringt und sehr viel Freude bereitet.
Dann schließe ich mich da auch nochmal an. Also mir tut die Selbsthilfegruppe Stuttgart auch sehr, sehr gut. Wie auch schon der Michael vorhin gesagt hat, das gemeinsame Tun, ne, das macht mir auch sehr viel Spaß, das Organisieren, sei es jetzt Feste oder Ausstellungen oder das Vorbereiten einer Radiosendung oder das Vorbereiten eines Abends in der Gruppe. Und das ist auch schön zu sehen, wie eben auch meine Mitleidende, wie die ihren Weg gehen. Manches ist nicht mein Weg, aber das eine oder andere gibt mir doch auch der eine oder die andere ist mir dann doch auch Vorbild im Bewältigen der Lebensthemen. Ja.
Hallo, ich bin's nochmal Frank. Ich wollte auch noch was dazu sagen. Ich bin ja nun schon am längsten hier in der Gruppe, bin quasi seit ich das 21. Lebensjahr erreicht habe hier anwesend. Das war so, ich glaube 84, 85 sowas, als ich angefangen habe, bin also schon ein uralter Fuchs hier. Und ich sehe jetzt gerade klingelt eventuell das Telefon oder ich weiß gar nicht. Hat kurz so ausgesehen, war irritierend, war wohl doch ein falscher Alarm. Und ich muss auch sagen, die Selbsthilfegruppe gibt mir sehr viel, hat mir sehr viel gegeben. Ich habe jetzt die letzten 10 Jahre mich etwas zurückgezogen aus der Szene und bin jetzt aber wieder zurückgekehrt, mache aktive Entspannungstechniken in der Gruppe und fühle mich eigentlich sehr wohl und denke mal, ich freue mich noch auf viele schöne Jahre in der Gruppe.
Dann möchte ich zum Abschluss einfach von diesem Blog einfach, Blog hört sich gut an, kurz einfach noch ein paar Aspekte von mir sagen. Also die Selbsthilfegruppe tut erst einmal einfach gut. Man kann kommen, man kann so sein, wie man ist. Es gibt Tage, sag ich mal, ganz gut drauf. Es gibt Tage, da kotzt einer alles an, um es mal krass auszudrücken. Aber ich kann dahin kommen und das tut einfach gut. Ich kann dort sein, wie ich bin. Wie so oft gesagt, also sie gibt mir auch sehr viel und hat mir sehr viel gegeben, hauptsächlich Selbstbewusstsein. Also das merke ich einfach, dass ich einfach auch dort gelernt habe, durch andere, aber auch durch einfach ausprobieren. Dass ich was wagen kann, dass ich mich nicht verstecken brauche, dass ich auch mit Stottern leben kann. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich mich durch Selbsthilfe auch ein Stück weit selber wieder lieben gelernt habe. Also einfach das schon als Teil von mir zu sehen und das nicht irgendwie als was Fremdes zu sehen, sondern als Teil von mir. Und ich finde es ganz gut, dass es einfach ein Platz ist, um sich mal auszuprobieren. Mal was zu probieren, wo man so jetzt vielleicht nicht wagen würde, mal einen Vortrag zu halten oder mal einfach ein Gedicht vorzutragen. Was mir auch einfach sehr beeindruckt, auch an der Gruppe in Stuttgart, ist einfach, wir sind sehr aktiv. Es gibt hier welche, die sind ganz aktiv, es gibt welche, die kommen einfach und konsumieren, aber das ist auch okay. Und wir beschränken uns nicht auf unseren Gruppenabend, sondern machen auch Aktionen. Das finde ich einfach sehr, sehr gut. Genau. Und was ich auch wirklich super finde, dass man wirklich Impulse kriegt fürs Leben, also für den Umgang mit dem Stottern an sich, aber auch, das beschränkt sich ja nicht nur auf Stottern, das geht ja drüber hinaus. Es ist Lebensbewältigung, es ist einfach Learning by Doing. Das ist einfach ein toller Part und deswegen gehe ich nach wie vor gern. Ich war jetzt, aber das ist das nächste Thema. Wir hören Musik und dann melden wir uns wieder mit dem Thema nach der Selbsthilfe.
Wir hören jetzt den Titel For AD East Been Too Long.
Wir kommen zu dem Thema nach der Selbsthilfe. Da können jetzt nicht so arg viele von uns was zu sagen. Bei der Anja war es zwischen der Selbsthilfe, wird sie gleich erläutern, was das heißt, das Zwischen. Und auch beim Frank gab es diese Zeit nach der Selbsthilfe, aber eigentlich auch dazwischen. Anja, vielleicht fängst du an, was heißt bei dir dazwischen?
Wir haben 3 Kinder bekommen und am Anfang, ich war 7 Jahre, habe ich pausiert, weil die Kinder noch klein waren, alle 2 Jahre. Und da habe ich abends was anderes zu tun gehabt und die Selbsthilfe war nicht so präsent in meinem Leben. Und die Priorität hat sich für mich verschoben. Die Kinder standen an erster Stelle. Und dann, wo sie ein bisschen größer geworden sind, konnte ich mich auch abends mal nach draußen trauen, sage ich jetzt mal, und wieder an mich ein bisschen denken und habe die Selbsthilfe wieder für mich persönlich wiedergefunden. Und sie bringt mir auch sehr viel, weil es was ist, was für mich ganz alleine ist. Und sie tut mir einfach gut.
Hast du in der Zeit dann etwas vermisst? Also, vielleicht das falsche Wort, vermisst. Oder hat sich das einfach zurückgedrängt, weil andere Sachen im Fokus waren?
Also vermisst kann ich jetzt so leider nicht sagen, aber es stand nicht an erster Stelle für mich. Ich habe andere Sachen im Kopf gehabt, dass ich überhaupt ein paar Stunden schlafen konnte oder so. Vermissen glaube ich eher nicht. Ich habe öfters zwischendurch mal auf die Homepage geschaut, was denn so los war, und bin dann auch das erste Mal wieder hingegangen, wo der Bundeskongress hier bei uns war in Stuttgart. Und da war die Kleine, glaube ich, ein halbes Jahr alt. Das war im Oktober 2006. Genau. Und da war die Kleine ein halbes Jahr alt. Und ja, also für mich ist es auch immer schwierig gewesen, die Kinder loszulassen. Also ich als Mama, mein Mann, der ist super, der macht alles, aber ihn die Kinder da zu lassen, ich weiß, dass er das packt, aber wo sie noch so klein sind, weiß ich nicht. Also ist schon schwierig für eine Mama, glaube ich.
Hast du an dir, an deinem Stottern auch eine Veränderung wahrgenommen in der Selbsthilfe und dann in diesen 7 Jahren Symptomatik zugenommen, oder war das einfach auch ein Stück weit verdrängt?
Ja, die Symptomatik war schon stärker, weil ich nicht so viel geredet habe. Bei mir ist es so, wenn ich einen stressigen Arbeitstag habe, ganzen Tag rede, dann habe ich so gut wie fast gar keine Symptomatik. Dann habe ich mich so eingeredet, glaube ich. Und wenn ich halt eine Zeit habe, zum Beispiel die nächsten 3 Wochen habe ich Urlaub ab Montag, dann weiß ich schon wieder, oh je, das wird dann wieder ein bisschen schlimmer. Und wenn ich halt weniger rede, dann ist es auch stärker. Und in der Zeit war mein Stottern schon stärker, weil ich auch weniger geschlafen habe. Bei mir ist Schlaf immer sehr, sehr wichtig.
Okay. Auch beim Frank war es dazwischen. Was heißt bei dir dazwischen?
Ja, dazwischen heißt einfach, dass ich irgendwann mal einen Punkt erreicht habe, wo ich gesagt habe, die Selbsthilfe, die bringt mir jetzt nichts mehr. Ich bin in einem Status quo gewesen, wo ich einfach ja relativ sprechsicher war und wo ich einfach das Gefühl habe, ich habe alle Therapieformen jetzt mal beschnuppert und alle Leute kennengelernt in der Szene, die es da gibt. Ich war auf sämtlichen verfügbaren Seminaren jahrelang, auf irgendwelchen Bundeskongressen, und habe mich viel unterhalten mit Betroffenen. Und dann bin ich beruflich in einer Situation gewesen, wo ich einfach sehr viel gearbeitet habe und immer ausgelastet war. Und dann habe ich mich einfach so ein bisschen verabschiedet von der Thematik und habe mal entsprechend auf das Berufliche verlagert und das als Übungsfeld gesehen. Und ja, das war dann so eine Phase von 7, 8, 9 Jahren. Und danach habe ich dann aber wieder einfach wieder mehr Zeit gehabt und mehr Muße, hab gedacht, ja, jetzt könnte ich mal wieder aufsatteln und mich mal wieder sehen lassen, und habe wieder Gefallen an der Sache gefunden.
Das ist schön, dass du wieder zugekommen bist.
Hast, ja, danke.
Hast du an dir eine Veränderung wahrgenommen? Also im Sprechen, klar, da fällt wahrscheinlich am meisten auf, aber am Verhalten irgendwie?
Ich denke auch, dass es eine altersmäßige Entwicklung bei mir stattgefunden hat, dass man einfach, wenn man älter wird, wird man irgendwie ruhiger, man zieht sich mehr zurück, man ist einfach gelassener, kann andere Dinge anders betrachten aus einer anderen Perspektive, und dieses Wissen möchte ich eigentlich anderen auch vermitteln, ja, den Jungen, die jetzt nachkommen, möchte ich einfach diese Erfahrungen weitergeben können. Und deswegen bin ich jetzt wieder hier und finde es dann immer sehr spannend, wenn ja so jüngere Leute wie jetzt einer mit 21 oder so, wie ich selber mal war, anfängt in der Gruppe oder sich dafür zu interessieren, dass man dem einfach ein bisschen so einen Weg aufzeigen kann, wie er vielleicht irgendwie eine Lösung für sich findet und wie er sich weiterentwickeln kann.
Hast du die selbst vermisst?
Nö, vermisst habe ich es eigentlich nicht. Gefehlt hat es mir nicht. Ich habe die Phase genossen, wo es ohne war. Es war auch mal schön, weil ich war irgendwie ein bisschen müde geworden, ein bisschen überdrüssig geworden. Und wenn sich das Thema dann immer wiederholt, und das ist einfach so eine Lebensphase. Ich denke, es geht vielen so, da ist man dann entweder familiär oder beruflich oder wie auch immer andersweitig orientiert. Und dann hat man da keine Lust drauf und man lässt es schleifen. Aber jetzt ist halt eben wieder eine andere Phase angebrochen bei mir und das genieße ich jetzt auch wiederum. Okay, wir hören jetzt von David Gilmour, Wish You Were Here.
Der Infoblog. Wir fangen an mit dem Kongress, einem Fachkongress für Fachpublikum und Betroffene. Kongress in Heidelberg, Thema ist Update 2.14. Ein sehr interessantes Programm, ich möchte es gar nicht großartig drauf eingehen. Einzige Besonderheit, was es in diesem Rahmen eigentlich so noch nie gab, was jetzt exklusiv ist, ist im Prinzip, dass das Programm schon mit richtigem Programm am Donnerstag beginnt. Und zwar mit dem Thema Fokus Stottern. Fokus Stottern ist eine Vortragsreihe, die seit einigen Jahren vom LV Baden-Württemberg veranstaltet wird in Heidelberg. Richtet sich, sage ich mal, bisher ausschließlich an Fachpublikum. Und wir haben das integriert in den Kongress. Wir starten mit Fokus Stottern mit sehr interessanten Vorträgen, die alle einzusehen sind auf der Homepage, die Themen, also wir haben wirklich an sich für den kompletten Kongress wirklich Top-Referenten zu ganz unterschiedlichen Themen da, also sehr, sehr interessant, und da kann man sich wirklich umfassend und ausgiebig zum Thema Stottern informieren. Also wir starten am Donnerstag um 11 Uhr, beginnt Fokus Stottern, und die anderen Tage, also Freitag, Samstag und Sonntag ist im Prinzip das normale Kongressprogramm, wie es gewohnt ist. Also braucht keine Angst haben, dass er irgendwie zu kurz kommt oder dass irgendwas unter den Tisch fällt. Es gibt ein paar Änderungen, ganz klar, aber die sind jetzt nicht so krass, dass ich sagen kann, man kann seinen Kongress, wie man bisher kennt, nicht mehr erkennen. Einzige, sage ich mal, nennenswerte Änderung ist, dass der Eröffnungsabend schon am Donnerstag stattfindet. Das hat damit zu tun, dass der Kongress früher beginnt, also schon am Donnerstag, und dass am Freitag, dem 3. Oktober, dass da ein Feiertag ist. Und deswegen starten wir am Donnerstagabend. Das Programm drumherum ist auch sehr, sehr interessant. Ist natürlich vollgepackt mit Informationen, mit Vorträgen, mit Arbeitskreisen. Aber jeder kann natürlich oder hat die Freiheit auch zu sagen, ich nehme gerne am Kongress teil, ich möchte jetzt aber keinen Arbeitskreis. Also Heidelberg bietet hier auch genügend Abwechslung, sehr schöne Altstadt, das Schloss und verschiedene andere auch in der Umgebung wirklich sehr interessante
Sachen. Ein Highlight wird sicher sein, das Abendprogramm, sei es mit der Stadtführung, sei es mit dem Kleinbummel oder mit der Disco. Gute Musik von DJ Michael. Und ich weiß nicht, wie er sie nennt, aber das kennen wir aus dem Stotterfunk. Er hat es wirklich drauf, er kennt sich top aus mit Musik und hat da auch ein gutes Händchen dafür, die richtige Musik für jeden passend auch zu spielen. Genau, ich möchte einfach Werbung machen, wer sich noch nicht angemeldet hat, wer noch unschlüssig ist, meldet euch noch an, noch geht es, es gibt auch noch ein paar Plätze bei Arbeitskreisen, die Vorträge sind von der Teilnehmerzahl unbegrenzt. Kommt einfach, guckt es an, kann sich online anmelden über die Homepage www.stottern-der-kongress.de. Da ist alles drauf. Und wenn es Fragen gibt, kontaktiert uns, ihr habt, denke ich, die Möglichkeit, das zu tun. Zwei Sachen noch geschwind. Es gibt ein Programm für Jugendliche und junge Erwachsene, dass man für 41 Euro zum 41. Kongress kommt. Das ist einfach gedacht als bisschen als Ansporn. Relativ günstig zum Kongress zu kommen, ist einmal reinzuschnuppern, Leute kennenzulernen. Und ein Arbeitskreis, auf den ich noch aufmerksam machen will, das ist ein Arbeitskreis, der am Samstag stattfindet. Mein Kind stottert, was kann ich tun? Richtet sich an Eltern, aber auch an Logopäden, Therapeuten, sich hier zu informieren. Wir haben hier einen sehr kompetenten Referenten, Georg Thumm, hat auch verschiedene Bücher für die Bundesvereinigung geschrieben, kennt sich wirklich aus und man kommt da ins Gespräch, man trifft andere Eltern, die betroffene Kinder haben. Aber es ist auch wirklich gut, sich wirklich zu informieren, dahin zu gehen und auch wenn ich jetzt kein Kind habe oder nicht direkt betroffen bin, aber vielleicht jemand kennt, der so ein Kind hat und sich nicht traut oder keine Zeit hat, kommt, hört es euch an, nehmt Informationen mit und gebt die weiter. Also es ist ganz wichtig, dass man darüber redet, dass man sich auskennt. Genau. www.stottern-der-kongress.de. Alle weitere Informationen findet ihr darauf. Es sind noch 62 Tage bis zum Kongress und man kann sich, glaube ich, bis Mitte August anmelden, also nicht mehr so lange, also nutzt die Möglichkeit noch und wenn es Fragen gibt, löchert uns und kommt, es lohnt sich wirklich. Und Heidelberg ist nicht so arg weit weg, also man kommt da relativ gut hin und auch das Programm ist wirklich gigantisch und auch preislich hält sich im Rahmen. Also herzliche Einladung. Ihr merkt, dass mir das wichtig ist, dass ich dafür brenne und es lohnt sich wirklich, glaubt mir das. Und kommt und wir sehen uns dann in Heidelberg.
So, und wir hören jetzt von den Eagles den Titel Oil 45.
Nun möchte ich euch das Programm für das zweite Halbjahr vorstellen, unsere Stotter-Selbsthilfe in Stuttgart. Wir treffen uns jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat in den Räumen der KISS in der Tübinger Straße 15 in Stuttgart in der Nähe des Rotebüllplatzes. Der erste Gruppenabend wäre am 10. September 2014. Da möchten wir uns wieder begrüßen, als wir alle aus dem Urlaub wieder da sind und möchten einfach erzählen, was wir erlebt haben. Der zweite Gruppenabend soll im Rahmen unserer Buko-Vorstellung sein, wo der Micha heute schon ein bisschen was hier aufgenommen hat. Dort möchten wir so eine kleine Generalprobe machen. Und am 22.10. haben wir den Welttag des Stotterns. Da überlegen wir, ob wir da was Größeres oder eher was Kleines, ist noch in Planung. Am 12.11. wird uns das Impro-Theater hoffentlich besuchen, bin ich auch noch am Plan. Am 26.11. wird der Danny mit uns ein bisschen Denksport machen. Und dann haben wir auch schon wieder den Dezember erreicht. Am 10.12. wird der letzte Gruppenabend sein. Dort werden wir das Programm festlegen für das erste Halbjahr 2015. Die Weihnachtsfeier folgt noch, der genaue Ort. Und das Datum wird auf der Homepage rechtzeitig bekannt gegeben und ich werde auch noch an alle eine E-Mail verschicken. Das war es jetzt zum Gruppenabend. Falls irgendjemand eine Frage hat, kann er sich gerne an mich wenden. Die Homepage, die auf der, die E-Mail-Adresse, die auf der Homepage ist, da kommt ihr bei mir raus, könnt ihr euch jederzeit melden.
Wir leiten über zu einer Musik und melden uns dann gleich nochmal zu einer kurzen Abschiedsrunde und die Adressen gibt es dann auch noch.
Gut, und wir hören jetzt von Philips Sassé Trio den Titel September.
So, jetzt spreche ich nochmal kurz von der Sprechseite. Hier ist der Michael nochmal. Die Radiosendung des heutigen Abends gibt es demnächst im Internet. Wir müssen die Musik leider rausschneiden, wegen rechtlichen Gründen. Aber die kommt dann auf unsere Homepage www.störterfunk.de. Da sind auch alle Radiosendungen der letzten 5 Jahre drauf. Könnt ihr mal hören, wenn ihr Lust habt. Ist unser Programm, Radioprogramm drauf der letzten 5 Jahre, dass ihr wisst, worüber wir so sprechen im Radio. Und wenn ihr Lust habt, mal ins Radio zu kommen oder mit uns im Radio zu sein oder hier anzurufen oder Fragen habt, einfach E-Mail schreiben an info@störterfunk.de. Kommt ihr direkt bei mir raus. Nächste Sendung ist am 30. Oktober, hatten wir gesagt. Da geht es um den Heidelberger Kongress, den der Simon gerade vorgestellt hat. Das sind Leute vom Orga-Team da. Ich mache während des Kongresses Aufnahmen und die werden wir dann einspielen und uns einfach darüber unterhalten, wie es war. Das war's so von mir heute. Jetzt geht's noch weiter mit den anderen Herrschaften.
Ein kurzes Feedback zur Sendung. Ich fand es eine runde Sendung heute und bedanke mich für alle, die mitgewirkt haben, sei es im Studio oder auch am Telefon. Und ich freue mich auf, dass wir uns in Heidelberg sehen und bis zum nächsten Mal.
Ich fand die Sendung auch sehr schön, sehr kurzweilig und freue mich auf die nächste.
Ich freue mich, dass ich auch wieder dabei sein konnte. Und tschüss, bis zum nächsten Buko im Oktober in Heidelberg.
Und ich bedanke mich noch bei allen unseren Zuhörern und wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank, bis nächstes Mal. Der Simon will jetzt noch was sagen,
abschließend. Verantwortlich für diese Störterfunksendung im Freien Radio von Stuttgart war Simon Kinsle. Und ihr hört uns über 99,2 MHz über Antenne und 102,1 über Kabel oder im Internet. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit der nächsten Redaktion.